Diese Unsicherheit, die wir jetzt haben, die ist natürlich besonders hoch, weil so einen Schock, wie wir ihn möglicherweise bekommen mit den Zöllen aus den USA, den hat man selten zuvor gesehen. Deutschland hat in den letzten 5 Jahren, seit 2019, im Schnitt überhaupt nicht gewachsen. Das BIP ist ungefähr auf dem Niveau von 2019. Also jeglicher Zuwachs, den man jetzt bekommt, hilft, ist positiv. Also das Paket ist enorm. Wenn man das zusammenfasst, kommt man auf ungefähr 21% des BIP über die nächsten 10 bis 12 Jahre. Also ein enormer Ausgabenspielraum, den man hier hat. Also ich glaube, dass für dieses Paket, auch um das schnell umzusetzen, es wichtig ist, diese Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Das würde helfen, sozusagen das Geld schnell auf die Straße zu bringen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bankgeheimnis. In unserem Podcast schauen wir hinter die Kulissen der Finanzindustrie und geben euch Einblicke rund um die Finanzierung der Wirtschaft. Dabei beleuchten wir die Chancen, die Herausforderungen und die politischen Rahmenbedingungen. Mein Name ist Hendrik Hartenstein und ich leite die Unternehmensfinanzierung.
Und ich bin Friederike Böhme, Volkswirtin im Bankenverband. Der Bankenverband hat eine neue Konjunkturprognose veröffentlicht und das wollen wir heute zum Anlass nehmen, um uns die wirtschaftlichen Aussichten für dieses und das kommende Jahr genauer anzuschauen. Wie sind die Wachstumsaussichten für Deutschland? Kann der private Konsum im Jahresverlauf einen Impuls geben? Und welchen Einfluss hat das beschlossene Finanzpaket auf das Wirtschaftswachstum und die Preisentwicklung in Deutschland? Welche wirtschaftspolitischen Schritte sind dringend notwendig, um die deutsche Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zurückzuführen?
Über diese Fragen sprechen wir mit unserem heutigen Gast, mit Dr. Felix Hüfner. Er ist Chefvolkswirt Deutschland bei UBS Europe und hier im Bankenverband Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschafts- und Währungspolitik.
Herzlich willkommen, Felix Hüfner. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns im Studio in Berlin zu Gast bist.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen.
Wir starten bei uns im Podcast mit einer kleinen Warm-up-Frage. Die politische Lage, insbesondere die Politik der neuen US-Regierung, birgt derzeit viele Unsicherheiten. Wir nehmen jetzt heute am 2. April auf, und zwar bevor Donald Trump seine neuen Zollentscheidungen ankündigt. Gerade das ist ja mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Wie genau gehst du denn grundsätzlich mit solchen Unsicherheiten in deiner Prognose um?
Ich glaube, generell in der Prognose ist es gut, mit Szenarien zu arbeiten. Also Punktprognosen sind gut und wichtig, auch für die Kommunikation. Aber wichtiger ist, glaube ich, dass man Szenarien gibt. Wenn sich die Welt ändert, sei es von der Politik, sei es vom Ölpreis, sei es andere Variablen, dann muss man sagen, wie ändert das die Prognose? Und diese Unsicherheit, die wir jetzt haben, die ist natürlich besonders hoch, weil so einen Schock, wie wir ihn möglicherweise bekommen, mit den Zöllen aus den USA, den hat man selten zuvor gesehen. Von daher treffen wir bestimmte Annahmen für unsere Prognose. Ja, wir nehmen an, dass der Handelskonflikt generell begrenzt bleibt, sowohl was die US-Zölle betrifft, als auch was die Reaktion der EU betrifft. Aber wir sagen auch, dass wenn diese Annahme falsch ist und der Konflikt eskaliert, dann müssen wir mit weniger Wachstum rechnen.
Die Zollentscheidungen, die wir sehen, sind das eine. Wir sprechen aber auch seit Jahren bereits über strukturelle Herausforderungen, vor denen wir hier in Deutschland stehen. Wie sehen denn vor diesem Hintergrund die Wachstumsperspektiven für Deutschland in diesem Jahr aus?
Ja, also vor diesem Hintergrund, dass man annimmt, dieser Handelskonflikt bleibt begrenzt, dann sind die Wachstumsaussichten gar nicht so schlecht. Also unsere Prognose ist 0,2% stärkeres BIP-Wachstum. Um das in den Kontext zu stellen, Deutschland hat in den letzten 5 Jahren seit 2019 im Schnitt überhaupt nicht gewachsen. Das BIP ist ungefähr auf dem Niveau von 2019. Also jeglicher Zuwachs, den man jetzt bekommt, hilft, ist positiv. Und woher kommt das? Ich glaube, wenn man verstehen will, warum Deutschland so stark stagniert hat, aber auch so stark hinter den anderen Ländern in der Eurozone hinterherhinkt, das hat strukturelle Faktoren und zyklische Faktoren. Die strukturellen Faktoren sind, dass dieses langfristige Wachstum, was wir erreichen können, einfach tiefer ist als früher. Das hat was mit Demografie zu tun, das hat was mit hohen Energiepreisen zu tun, Wettbewerb aus China. Und dann gibt es diese zyklischen Faktoren. Und da muss man sehen, dass Deutschland eben besonders betroffen war von der Energiekrise. Auch die Zinsen sind deutlich erhöht worden. Das hat auch der Baukonjunktur gelastet. Und wir haben fiskalpolitisch den Gürtel immer enger geschnallt. Und das hat unsere Budgetdefizite niedrig gehalten, aber hat auch Wachstum gekostet. Und die Prognose dieses Jahr ist jetzt, dass einige dieser zyklischen Gegenwinde weniger werden. Die EZB senkt die Zinsen, Wir sprechen ja gleich noch auch darüber, dass bei der Fiskalpolitik Änderungen bevorstehen und generell Deutschland aus dieser Stagnation so langsam herauskommt, weil der Gegenwind ein bisschen weniger wird. Und deswegen diese 0,2% moderates Wachstum. Aber nochmal, um auf deine Eingangsfrage zu kommen, hängt natürlich in diesem Jahr entscheidend ab, was bei den Zöllen passiert.
Beim privaten Konsum wird es 2025 wahrscheinlich nur eine leichte Beschleunigung geben. Die Sparquote der privaten Haushalte verbleibt auf recht hohem Niveau. Wie erklärst du dir das?
Ja, es ist in der Tat so, dass die Sparquote der privaten Haushalte seit 2022 angestiegen ist. Wir liegen ungefähr einen Prozentpunkt über dem langfristigen Schnitt. Und jetzt gibt es mehrere Hypothesen, warum das der Fall sein kann. Die eine Hypothese ist, und das wird von der EZB sehr stark propagiert, die Zinsen sind angestiegen. Also die EZB sagt, die Zinsen steigen an, führt dazu, dass die Leute mehr sparen. Zweiter Punkt ist, der Immobilienmarkt ist relativ schlecht gelaufen. Die Hauspreise sind gefallen, Bauinvestitionen waren gering. Typischerweise steigt der Konsum, wenn mehr gebaut wird. Ja, man muss auch neue Waschmaschinen kaufen, da steigt der Güterkonsum. Das haben wir bisher so nicht gesehen. Von daher lastet das immer noch auf dem Konsum, aber der Gegenwind sollte etwas geringer werden in diesem Jahr. Aber der zweite Punkt ist, wenn man verstehen will, warum Haushalte sich so verhalten, wie sie es tun, dann kann man aufs Konsumentenvertrauen schauen. Und im Konsumentenvertrauen sieht man zwei Sachen. Zum einen, wenn die Haushalte gefragt werden, wie ist meine persönliche finanzielle Situation, dann sieht man, dass sich die im letzten Jahr verbessert hat. Also die Leute sagen, es geht mir persönlich finanziell besser. Und das hat was damit zu tun, dass der Arbeitsmarkt noch relativ robust läuft, dass die Löhne steigen und dass die Inflation zurückgekommen ist. Also man hat real mehr zum Ausgeben. Aber die zweite Frage ist dann, wenn man die Haushalte fragt, wie schätzt ihr die generelle wirtschaftliche Situation ein, dann sagen die meisten, keine Verbesserung, relativ schlecht immer noch. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, wenn man das interpretieren will, die Angst vor der Zukunft, so eine Art Angstsparen. Ja? Man sagt, vielleicht wird es schlechter, ja? Vielleicht die Arbeitslosigkeit zu. Und von daher, wenn wir jetzt ein stärkeres Wachstum sehen, dann nimmt hoffentlich auch graduell diese Angst ab und die Leute geben mehr aus. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt.
Dann gehen wir von den Verbrauchern einen Schritt weiter zu den Unternehmen. Wie sind die in Deutschland aufgestellt? Die Insolvenzzahlen haben ja im letzten Jahr noch mal deutlich zugenommen. Ist das ein Grund zur Sorge?
Ja, bei den Insolvenzzahlen nehmen seit einigen Jahren zu, steigen seit 4 Jahren an. Aber man muss das in einen Kontext setzen vor der Corona-Zeit. Also wir haben gesehen, seit 2019 erst einen sehr, sehr deutlichen Rückgang bei den Insolvenzzahlen und jetzt einen Anstieg, der schon einige Jahre anhält. Das heißt, die Interpretation dieser Zahlen ist, glaube ich, zweifach. Die eine ist, dass wir jetzt nachholen sozusagen, was wir während der Corona-Krise nicht an Insolvenzen hatten, weil wir damals die Corona-Hilfen hatten. Die Insolvenzantragspflicht war ausgesetzt. Deswegen gab es damals weniger Insolvenzen und jetzt holen wir das auf. Und das wäre eigentlich in dem Sinne nicht als sonderlich dramatisch zu sehen. Aber der zweite Faktor ist, dass wir natürlich diese 5 Jahre Stagnation wirtschaftlich auch hatten. Von daher ist da auch ein konjunktureller Effekt, wenn man so will, da drin. Und der ist durchaus besorgniserregend. Und es geht so ein bisschen auf die Frage nach den Konsumenten, die du vorher gestellt hast. Wenn die Insolvenzzahlen zu höherer Arbeitslosigkeit führen sollten, dann ist das natürlich auch für den privaten Konsum schlecht. Das ist nicht unser Hauptszenario, aber es ist ein Risikoszenario, was man im Auge halten muss.
Ich würde gerne noch einmal auf das beschlossene Finanzpaket zurückkommen, das du angesprochen hast. Dort ist beschlossen worden, eine Reform der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und für die Verschuldungsmöglichkeiten der Bundesländer und ein Sondervermögen für Infrastruktur. Wie würdest du denn die Wachstumsperspektiven zum einen kurz, aber dann auch mittelfristig einschätzen, die sich aufgrund dieser zusätzlichen finanziellen Mittel ergeben können?
Also das Paket ist enorm. Wenn man das zusammenfasst, kommt man auf ungefähr 21% des BIP. Über die nächsten 10 bis 12 Jahre. Also ein enormer Ausgabenspielraum, den man hier hat. Allerdings, und das ist, glaube ich, die Message auch von diesem Paket, das ist ein mittelfristiges Paket. Das ist kein kurzfristiger Konjunkturstimulus, sondern dieses Paket dient dazu, die Kapazitäten aufzubauen. In der Verteidigungsindustrie, im Bau, in anderen Sektoren, die der Infrastruktur dann dienen. Das dauert, braucht ein bisschen Zeit. Von daher ist, glaube ich, die Konfidenz über die Effekte in 4, 5 Jahren höher als fürs nächste Jahr. Aber wir denken schon, dass auch im nächsten Jahr man davon schon was sehen wird. Dieses Jahr ist noch zu früh, das scheint zu schnell zu sein, aber im nächsten Jahr sollte man davon was sehen. Und das hängt jetzt entscheidend davon ab, wie schnell man diese Ausgaben hochfahren kann in der Verteidigungsindustrie und in der Infrastruktur. Und wenn man dann fragt, was sind die Wachstumseffekte davon, dann ist ganz entscheidend, wie viel von diesen zusätzlichen Ausgaben bleibt in Deutschland. Und da wäre unsere Annahme, dass bei den Verteidigungsausgaben insbesondere viel in den Import fließt in der nahen Zukunft. Bevor man hier die Kapazitäten hochfährt, importiert man viel. Das bringt dem deutschen Wachstum in dem Sinn kein Plus oder nur wenig. Bei der Infrastruktur ist es anders. Die hat normalerweise hohe sogenannte Multiplikatoren. Also wenn man 1 Euro mehr Infrastruktur ausgibt, dann bekommt man idealerweise 1 Euro auch an Wachstum. Und hier ist die Frage, wie schnell kann man das hochfahren? Aber es ist mit ein Grund dafür, warum wir unsere Prognose fürs nächste Jahr angehoben haben auf 1,4%. Inflation, machen wir uns weniger Sorgen drum durch dieses Paket. Zum einen, wir rechnen bei UBS damit 1 Prozentpunkt mehr Wachstum bringt uns 0,3% mehr Inflation. Das heißt, die Effekte sollten relativ moderat sein. Und es führt natürlich auch dazu, dass eben diese Kapazitäten aufgebaut werden. Je mehr Kapazität man hat, desto weniger inflationär sollte das Paket sein.
Befürchtet wird, dass ohne wirtschaftspolitische Reformen auch diese höheren Staatsausgaben verpuffen. Welche Maßnahmen sind denn aus deiner Sicht dringend erforderlich?
Also, ich glaube, dass für dieses Paket, auch um das schnell umzusetzen, es wichtig ist, diese Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Das würde helfen, sozusagen das Geld schnell auf die Straße zu bringen. Das heißt, man würde dann schneller die Effekte des Paketes sehen. Und man hätte auch dann Effekte auf die privaten Investitionen. Weil natürlich, wenn alle Verfahren einfacher werden, dann müsste man auch mehr private Investitionen sehen. Also das würde ich im Hinblick auf dieses Paket als sehr, sehr wichtig erachten, dass das mit dazukommt. Und wenn man dann ein bisschen breiter geht, wie kommt man zu einem dauerhaft höheren Potenzialwachstum, als wir es vorher hatten? Da braucht es dann noch mehr. Also wir haben ein schwächeres Wachstum, mittlerweile Potenzialwachstum, als wir es in den 2010er Jahren hatten. Damals sind wir ungefähr 1,5% gewachsen. Jetzt ist es weniger als die Hälfte davon. Und das hat was zu tun mit Demografie. Wir altern in dieser Dekade schneller als jedes andere G7-Land. Es hat was zu tun mit strukturell höheren Energiepreisen. Es hat was zu tun mit Wettbewerb aus China, insbesondere für die Autoindustrie. Das heißt, wenn man dieses Wachstum dauerhaft höher haben will, dann muss man da mehr tun. Da muss man versuchen, das Arbeitsangebot zu verbessern. Da muss man vielleicht die Unternehmenssteuern senken. All das ist schwierig, aber ich glaube, es braucht mehr als nur diese Planungsverfahren, um dauerhaft positiver zu werden fürs deutsche Wachstum.
Wenn wir den Blick jetzt ein bisschen nach vorne weiten ins nächste Jahr, du hast schon gesagt, dass gerade von diesem Fiskalpaket, die Effekte werden wir wahrscheinlich dann eher im nächsten Jahr sehen. Der Bankenverband erwartet eine deutliche wirtschaftliche Erholung im nächsten Jahr. Und wenn jetzt das Fiskalpaket ein Teil davon ist, was sind die anderen Gründe, warum im nächsten Jahr wir wieder kräftigere Wachstumsraten verzeichnen werden?
Ja, zum einen ist es so, dass das deutsche Potenzialwachstum zwar viel niedriger ist als in den 2010er Jahren. Das heißt, sobald die zyklischen Gegenwinde geringer werden, würde man prognostizieren, dass das Wachstum Richtung Potenzial geht. Das liegt vielleicht bei 0,5, vielleicht ein bisschen drüber, aber es liegt eben nicht bei 0. Und einige der Gegenwinde werden halt weniger. Du hast die Fiskalpolitik angesprochen. Auch die Geldpolitik senkt die Zinsen und hilft damit den Bauinvestitionen, idealerweise auch dem privaten Konsum. Und wenn wir eben damit richtig liegen, dass die Arbeitslosigkeit nicht weiter ansteigt, dann sollten sich auch die privaten Konsumenten vielleicht sicherer fühlen, ihre Sparquote senken. Und all das zusammen hilft dann dazu, dass das deutsche Wachstum über 1%, wir haben 1,4% in unserer Prognose drinstehen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Aus dem Gespräch mit Felix Hüfner heute nehmen wir mit, dass das Wachstum in Deutschland in diesem Jahr noch recht schwach bleibt. Im kommenden Jahr sollte sich die deutsche Wirtschaft dann mit einem Wachstum von 1,4% erkennbar erholen. Unsicherheiten, insbesondere durch die Zollpolitik der USA, spielen natürlich derzeit eine große Rolle und wirken sich auch auf die Wachstumsprognosen aus.
Wirklich erkennbare Effekte auf das Wachstum durch das Sondervermögen für Infrastruktur und höhere Verteidigungsausgaben werden wir voraussichtlich erst im kommenden Jahr sehen. Damit das beschlossene Finanzpaket dazu beiträgt, das Wachstumspotenzial zu erhöhen, sind umfassende Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem der Investitionsbedingungen, erforderlich. Wenn ihr künftig keine unserer neuen Podcast-Folgen verpassen wollt, dann abonniert den Podcast gerne auf dem Streaming-Dienst eurer Wahl und so werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.